Anfang stand am besten. Mein Name ist Birte Steinkamp und heute verrate ich dir, was in einem Knigge-Seminar außer Knigge noch so alles drinsteckt. Die meisten Menschen stempeln das Thema Knigge ja als antiquierte, überholte, künstliche und sogar unnütze Regeln ab. Darum möchte ich dir in dieser Folge erzählen, was in so einem Knigge-Seminar und auch im 1:1 Knigge-Coaching, wobei ich das ja Personal Brand Coaching nenne, außer Regeln noch so drin steckt, beziehungsweise um was es überhaupt geht und was du davon hast. Nun hörst du diesen Podcast ja, weil du dich ohnehin für das Thema interessierst und bereits weißt, dass es um viel mehr als Hummerzange und Krawattenknoten geht. Aber du kennst sicher auch diese Menschen, die sich denken, Knigge? Das braucht doch heute keiner mehr. Darum empfiehl diese Folge gern all denjenigen, die eben noch nicht wissen, was sich alles hinter dem Begriff Knigge verbirgt oder die genau die eben genannten Vorurteile haben. Wenn ich für ein Business-Etikette-Seminar gebucht werde, dann meinen die Menschen, die mehr oder weniger freiwillig dort sitzen, häufig, okay, irgendjemand meint scheinbar, ich kann mich nicht richtig benehmen und da kommt jetzt so eine Knigge-Tante, die sagt mir, was ich alles muss und was ich alles nicht darf. Gleichzeitig aber denken die meisten Menschen eigentlich von sich selbst, dass sie sich doch ganz gut benehmen können und fragen sich, warum die Vorgesetzten der Meinung sind, sie hätten es nötig. Das kommt dann erstmal wie so eine kleine verbale Ohrfeige nach dem Motto, so, dir bringen wir erstmal Benehmen bei. Kein guter gemeinsamer Start, könnt ihr euch sicher denken. Und ich begegne häufig einer riesengroßen Portion Skepsis meinem Thema gegenüber. Zumindest dann, wenn man eben unfreiwillig in meinem Seminar landet. Und das ist meistens der Fall. Versetz dich einmal in die Lage eines solchen Teilnehmenden. Du machst deine Arbeit gut, kommst mit den Kollegen gut klar, ziehst dir täglich was Ordentliches an, klaust nicht den Joghurt der Kollegin, sprichst nicht mit vollem Mund und dann sollst du an einem Knigge-Seminar teilnehmen. Da fragst du dich ja auch, was mache ich denn falsch? Warum meint jetzt der Müller, ich hätte das nötig? Dann bist du enttäuscht, vielleicht ein bisschen beleidigt und die natürliche Reaktion ist erstmal Ablehnung. Ganz anders ist das draußen auf der Straße oder auf Veranstaltungen, auf beruflichen Events, auf privaten Partys. Dann nämlich, wenn ich Menschen außerhalb eines Seminarraums begegne, in den sie halt meist unfreiwillig hineingezwungen wurden. Dann sind die meisten Menschen neugierig auf das Thema und sagen, boah, das ist ja spannend. Diese Neugier ist aber eben nur dann da, wenn Menschen sie selbst haben, wenn sie sich aus ganz eigenem Interesse für das Thema Benehmen begeistern, wenn sie einfach gerne wüssten, wie etwas, Achtung, Anführungszeichen, richtig geht und was man besser lässt. Erster Tipp für heute ist also, wenn du mal auf die Idee kommst, so ein Business-Etikette-Seminar in deinem Unternehmen vorzuschlagen, dann solltest du die Menschen unbedingt vorher dafür begeistern und auf keinen Fall die Botschaft verbreiten, ihr könnt euch nicht benehmen, ich buche da mal was für euch. Wenn du offen mit einem solchen Vorschlag umgehst, dann sorgt das nicht nur dafür, dass dich dein Team trotz des Business-Etikette-Seminars mag, sondern auch für viel mehr und vor allem für nachhaltigen Nutzen. Ich nutze die erste Viertelstunde häufig dafür, genau darüber aufzuklären, dass Knigge eine Geisteshaltung, eine Einstellung und auch Persönlichkeitsentwicklung ist und eben kein strenges Regelwerk. Eines meiner eigenen Instrumente dafür ist zum Beispiel mein eigener erster optischer Eindruck. Denn du wirst mich wohl nie in einem ganz strengen dunkelblauen Hosenanzug mit Bügelfalte, mit Zeigestock, mit grimmiger Mimik, mit Hornbrille und mit Brillenkettchen sehen. Sie sehen gar nicht aus wie eine Knigge-Trainerin, heißt es dann häufig. Und ich nehme das als Kompliment, denn ganz ehrlich, so wie eine typische Knigge-Trainerin in der Erwartungshaltung anderer aussieht, möchte ich gar nicht aussehen. Ich lege auch niemandem Bücher auf den Kopf für eine gerade Haltung. Niemand muss 8 Stunden lang unbequem steif am Tisch sitzen und ich kontrolliere auch nicht die Notizen mit Rotstift. Meine Knigge-Seminare sollen mehr so ein Aha-Erlebnis sein. Ich wünsche mir, dass mir meine Teilnehmenden ja meinetwegen skeptisch, aber vor allen Dingen neugierig begegnen und mich mit einer gewissen Klarheit über sich selbst wieder verlassen. Ich möchte erreichen, dass du am Ende eines Seminares oder eines Coachings mit mir denkst, ja cool, jetzt fühle ich mich irgendwie sicherer im Umgang mit anderen. Ich traue mir mehr zu, ich weiß um meine Wirkung besser Bescheid, ich habe keine Angst mehr vor Smalltalk und im Restaurant kann man sich mit mir auch ganz gut blicken lassen. Und dabei ist mir besonders wichtig, dass du selbst entscheidest, welche meiner Tipps für dich sinnvoll sind und welche du nun zwar kennst, aber getrost unbeachtet lässt. Denn auch das gehört dazu, für dich selbst entscheiden, welches Maß an Etikette für dich, für deine Personality, für dein Umfeld und für deine Branche wichtig ist. In meinem letzten mehrtägigen Seminar haben von über 60 Teilnehmenden ausnahmslos alle am Ende des jeweiligen Tages gesagt, heute Morgen hatte ich noch nicht so richtig Bock auf den Tag. Ganz ehrlich, ich wusste ja auch nicht so richtig, was kommt da auf mich zu. Ich habe mir das so streng vorgestellt und ein bisschen mit auswendig lernen und mit Rollenspielchen. Aber jetzt fühle ich mich gerade für berufliche Situationen viel besser vorbereitet und habe gar nicht mehr so ein komisches Gefühl, wenn ich neuen Menschen begegne, wenn ich mal mit meinem Chef zusammensitze, wenn ich Kunden begegne. Und das ist natürlich für mich selbst das größte Kompliment, wenn ich es schaffe, dass sich die Menschen über ihre eigene Wirkung bewusst werden und wenn sie auch daraus ableiten, dass diese Wirkung, die sie auf andere Menschen machen, maßgeblich dafür verantwortlich ist, ob eine Situation, ein Gespräch erfolgreich abläuft. Gleichzeitig denke ich manchmal, ach, wenn sie dem Thema doch vorher schon so viel Positives zuschreiben würden. Aber dafür mache ich ja nun diese Folge. Anders als vielleicht auch von dir erwartet, habe ich kein goldenes Buch mit 100 Regeln, die du einfach auswendig lernst und wenn ich sie dann nach 5 Stunden abfrage, bist du ein besserer Mensch. Zum einen ist diese Aufgabe Kontrolle nicht meine Art, mit Menschen zu arbeiten und zum anderen ist das auch totaler Blödsinn. Man kann gutes Benehmen nicht in eine Excel-Tabelle schreiben und im Fall der Fälle nachgucken, hier liegen nun also 3 Kartoffeln vor mir. Welche esse ich denn jetzt zuerst? Die kleinste? Die neben dem Fleisch? Oder doch die, die mir gerade vom Teller gerutscht ist? Übrigens ist das wohl das größte Missverständnis über Knigge, dass es hauptsächlich um Tischetikette geht und dass es wirklich starre Regeln sind. Aber das Buch, das ihn glücklicherweise berühmt, gleichzeitig leider fälschlicherweise zum Regelonkel gemacht hat, heißt nämlich nicht die 100 Regeln des guten Benehmens, sondern über den Umgang mit Menschen. Ja, darum geht's. Ihm selbst im 18. Jahrhundert und mir heute in meinem Seminar. Es geht darum, wie wir miteinander umgehen. Es geht auch darum, dass du einfach für dich die Erfahrung machst, dass die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du dich ihnen gegenüber verhältst, maßgeblich deine Wirkung beeinflusst und damit wieder den Erfolg einer Situation. Es geht eben nicht darum, wie gut du starre Regeln auswendig lernen und in der jeweiligen Situation korrekt abrufen und anwenden kannst. Wenn du in meinem Seminar landest oder dich für ein Coaching bei mir entscheidest, dann ist das also kein Auswendiglernen, sondern es ist das bewusste Auseinandersetzen mit sozialen Kompetenzen vor dem Hintergrund eines aufrichtigen Umgangs mit anderen Menschen. Denn jeder Tag ist sowas wie eine Verkaufsveranstaltung für dich selbst. Und besonders dein Verhalten gegenüber anderen Menschen, sei es in der Familie, im Freundeskreis, gegenüber deinen Kollegen, deinen Vorgesetzten oder auch deinen Kunden, ist dafür verantwortlich, wie sehr man dir vertraut, wie gerne man mit dir zusammenarbeitet, wie viel man dir auch zutraut und ob man gern mit dir Geschäfte macht. Das alles, ohne dich zu verstellen. Denn ein Verhalten, das du aus einer inneren Überzeugung heraus an den Tag legst, weil du es möchtest, egal ob das Tischsitten, das Einhalten von Dresscodes, das Bitte und Danke sagen, das Füreinander-Dasein, dein Anspruch an Pünktlichkeit oder Verlässlichkeit sind, genau diese innere Überzeugung lässt dich natürlich bleiben. Wir nennen das auch Haltung. Damit fängt alles an, mit deiner inneren Haltung und mit deinem eigenen Bewusstsein für deine Ideale, für dein Image, deine Art zu interagieren und für deine Instrumente, mit denen du all diese Theorie in die Praxis umsetzt. Entlang dieses 4i-Modells aus Idealen, Interaktion, Image und Instrumenten, das ich gemeinsam mit meinem Kollegen Clemens Graf von Hoyos entwickelt habe, arbeiten, denken und philosophieren wir uns quer durch das Thema Umgangsformen. Wir schauen uns also zunächst einmal deine Ideale an, deine Werte. Wofür stehst du im Leben? Wofür stehst du in deinem Business? Wofür steht dein Unternehmen? Also wie lautet das Leitbild? Denn ohne eine Klarheit in diesen grundlegenden Gedanken ergäbe es überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken, wann du dich wem gegenüber am besten wie verhieltest. Von der ersten Minute an in einem Knigge-Seminar befindest du dich also mittendrin in der Persönlichkeitsentwicklung. Die Bereitschaft dafür, an dir zu arbeiten, mal Perspektivwechsel zuzulassen und auch gewohnte Bahnen zu verlassen, und ja, das kann auch mal kurz selbstkritisch und unbequem werden, das sind aber schon mal die wichtigsten Zutaten, in Zukunft souveräner aufzutreten. In unternehmensinternen Seminaren zielte natürlich alles auf das unternehmerische Leitbild ab, und dabei wiederum spielen auch die Branche, in der du tätig bist, sowie auch deine Funktion eine große Rolle. Denn Leitbilder unterscheiden sich. Darum ist es auch so logisch wie sinnvoll, dass es in unterschiedlichen Branchen einen unterschiedlichen Anspruch zum Beispiel an die Kleidung gibt. Während jetzt in ganz seriösen Branchen Anzüge, Etui-Kleider und Lederaktentaschen durchaus gern gesehen sind, würde all das im hippen jungen Startup eher wie eine Verkleidung wirken. Wieder ein Beweis dafür, dass sich vermeintlich richtiges Verhalten oder in diesem Fall vermeintlich richtige Kleidung nicht in eine Tabelle pressen lässt. Und damit bin ich schon beim zweiten I, dem Image. Wie möchtest du wirken? Wie solltest du im Namen deines Unternehmens wirken? Wie solltest du bestenfalls in deiner Position wirken? Das Bild, das sich andere von dir machen, und Fakt ist, sie machen sich eins, ist dafür verantwortlich, ob dir andere Menschen glauben. Das ist dann besonders wichtig, wenn du Alleinunternehmerin oder Alleinunternehmer bist und man deine eigene Marke direkt und unausweichlich mit dir als Person in Verbindung bringt. In meinem Personal Brand Coaching geht es genau um diese Personenmarke. Aber egal, ob du nun im Namen eines Unternehmens unterwegs bist oder dich als Person zur Marke machst, dein Image sollte immer auf die Ideale einzahlen. Ich versuche das jetzt mal in ein ganz plakatives Beispiel zu packen. Stell dir vor, du bist Buchhalterin oder Steuerberaterin, also in einer Funktion, die extreme Genauigkeit voraussetzt, und nun kommst du ein bisschen zu spät und abgehetzt zu einem Termin und hast dazu noch einen fetten Tomatensoßenfleck mitten auf der weißen Hemdbluse. Dann macht dich das zwar nicht schlechter in deinem Job, aber deine Unpünktlichkeit wirkt unzuverlässig und der Fleck wirkt irgendwie unordentlich. Nicht gerade förderlich für dein Buchhalter-Image. Wobei ich an dieser Stelle anmerken möchte, das bedeutet nicht, dass du, wenn du pünktlich bist und keinen Fleck hast, sofort wie ein Buchhalter wirkst. Aber schauen wir uns selbiges Szenario mal in einem anderen Job an. Du bist Kindergärtner. Jetzt hättest du mit dem kleinen Tommy auf dem Arm kurz vor knapp und mit demselben Soßenfleck auf dem Shirt zum Elterngespräch. Dann könnte die Wirkung auch sein, hey, der nimmt sich erstmal Zeit für die Kinder, super. Und hier darf mein Kind auch mal kleckern, auch super. Verstehst du, was ich meine? Unpünktlichkeit kann je nach den Idealen, die man dir in deiner Funktion zuschreibt, unterschiedlich wirken. Als Buchhalterin wirkst du verpeilt und unorganisiert, eher negativ für dein Image. Als Kindergärtner wirkst du aber, als würdest du deine Prioritäten in diesem Beispiel auf die Kinder legen. Und das wiederum ist in dieser Rolle positiv. Ich weiß, dass wir alle von uns behaupten, dass wir Menschen nicht nach der Optik oder nicht nach den ersten 2-3 Sekunden einer Begegnung beurteilen, denn das sagt ja in Wahrheit gar nichts über den Menschen aus. Das sind aber Programme, die in unserem Unterbewusstsein, in unserem Kopf ablaufen, gegen die wir uns gar nicht wehren können. Und die Wirkung, die du aufgrund verschiedener Verhaltensweisen oder Umstände auf andere machst, die sollte also unbedingt deinen für dich und deine Rolle wichtigen Idealen entsprechen und damit genau das Image füttern, das für deinen Job wichtig ist. Unpünktlichkeit ist nicht per se unhöflich und ein Soßenfleck ist nicht per se nachlässig. Und um all das geht es in meinen Knigge-Seminaren und Coachings. Wofür stehst du und wie kannst du das ausstrahlen? Sehr individuell sind auch die Situationen, in die du in deinem Joballtag gerätst, deine Interaktionen, also mein drittes I. Das beginnt damit, dass dich Menschen live oder im Videocall oder am Telefon erleben. Vielleicht bist du in Verkaufssituationen, vielleicht bist du in Kaufsituationen. Vielleicht hast du viel Kundenkontakt oder du siehst nur die Kollegen in der Teeküche. Auf jeden Fall trittst du ständig mit anderen Menschen in Kontakt. Abhängig von deinen Idealen und von deinem Image kannst du nun all diese Interaktionen gezielt gestalten und dir darüber im Klaren sein, als was für ein Mensch du wahrgenommen werden möchtest. Möchtest du der Mensch sein, auf den sich andere verlassen können? Möchtest du der Mensch sein, dem man jeden Pitch zutraut? Möchtest du der Mensch sein, den man um Rat fragt? Und dazu sind noch solche Gedanken nützlich wie: Wem begegne ich? Welche Rolle habe ich gerade? Und wo sind wir hier überhaupt? Du entscheidest also, auf wen du wann wie wirken möchtest. Und gemeinsam bringen wir in all diese Eventualitäten Ordnung. Für mehr Klarheit und ein Bewusstsein dafür, was wann für dich sinnvoll und überhaupt nötig ist. Umsetzen tust du all diese viele Theorie schließlich in all dem, was heute so bekannt ist als Knigge-Regeln. Wobei du sicherlich jetzt schon festgestellt hast, dass sich kaum etwas über einen Kamm scheren lässt. Genau darum ist ein Business-Etikette-Seminar mehr ein Tag voller Inspiration und Persönlichkeitsentwicklung als ein Tag voller Auswendiglernen und richtig und falsch. Dass es ohnehin nicht um richtiges oder falsches Verhalten, sondern eben um angemessenes oder unangemessenes beziehungsweise um geschicktes oder ungeschicktes Verhalten geht, ich werde einfach nicht müde, das in meinen Podcast-Folgen zu erwähnen. Und vielleicht ergibt das alles diese Aussage, vielleicht ergibt das für dich nach dieser Folge ja auch noch ein bisschen mehr Sinn. Dennoch gibt es ein paar Spielregeln im sozialen Miteinander, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Wir nennen das auch Sitte. Die Sitte ist sowas wie eine Verhaltensnorm, ja, die durch moralische Werte und durch kulturelle Entwicklung entstanden ist. Im Prinzip ist das ganz einfach. Wer dazugehören will, der passt sich halt an. Und zwar so geschickt, dass er dabei kein rückgratloser Mitläufer ist, sondern seine Persönlichkeit behält. Sich in den Ton einer Gesellschaft einfügen, hat Knigge das zum Beispiel genannt. Von Natur aus ist es einfach so, wir ticken so, dass wir Menschen es gerne mögen, wenn wir etwas gemeinsam haben, wenn etwas harmonisch ist und wenn wir uns einig sind. Im Laufe der Evolution waren wir auch einfach in der Gruppe immer stärker als alleine. Selbstverständlich, und das genieße ich auch sehr, dürfen und sollten wir dabei immer so kleine Rebellen bleiben, die einfach mal ein bisschen anders sind oder sich auch mal unangepasst nach ihrer eigenen Fasson verhalten. Das ist dann dieser Balanceakt zwischen Authentizität und Anpassung. Überhaupt sind Authentizität und Integrität wahnsinnig wichtige Themen in meinen Seminaren. Aber nochmal kurz zurück zur Sitte. Denk mal an unsere mitteleuropäischen Tischsitten, die sich jetzt zum Beispiel von den asiatischen und amerikanischen extrem unterscheiden. Zum Glück übrigens, wie ich denke. Es hat sich niemand hingesetzt und ein Regelwerk dafür geschrieben. Unsere Esskultur ist im Laufe vieler Jahrhunderte entstanden und, by the way, sie steckt gerade wieder im Wandel, wenn wir jetzt nur mal an Coffee to go denken. Und es gibt heute einfach Verhaltensweisen, die gern gesehen werden und solche, die eher unsittlich sind. Sprechen mit vollem Mund, Füße auf den Tisch legen oder ungefragt vom Teller des Nachbarn naschen, das mögen wir alles nicht so gerne. Das macht man halt nicht und das ist jedem einigermaßen gut erzogenen Menschen klar. Darüber hinaus gibt es aber noch viele Details, die sich ebenfalls im Laufe der Jahre entwickelt haben, wie zum Beispiel, dass man den Teller vor sich nicht dreht, dass man Weingläser am Stiel anfasst, dass man Kartoffeln früher nicht, heute aber sehr gerne schneidet und so weiter. Und solche detaillierteren Verhaltensempfehlungen gibt es eben auch für die Themen Kommunikation, per Körper, per Rhetorik und per Tastatur. Es gibt sie für Kleidung und Dresscodes. Und es gibt sie für alle möglichen Alltagssituationen. Wenn du dich nicht daran hältst, dann wirst du jetzt nicht verhaftet. Es sind ja keine Gesetze. Aber du wirst vielleicht sozial geächtet, ausgeschlossen. Und sie entscheiden über den Eindruck, den du auf andere machst. Es ist ja nicht falsch, in einer Jogginghose auf einer Hochzeit aufzutreten, aber es ist eben ungeschickt für deinen Eindruck. Es ist auch nicht falsch, im Business-Meeting zu rülpsen, aber du hast dann eben ewig den Stempel des unanständigen Flegels. Verhaltensempfehlungen und all das, was du in einem Knigge-Seminar kennenlernst, tun also etwas für dein Image und viel mehr noch, sie tun etwas für deine Sicherheit. Überleg nur mal, wie entspannt das nächste Meeting mit dem Chef ist, wenn du genau weißt, was sich schickt und was nicht so gut ankommt. Oder wie souverän du plötzlich auf dem Kundenevent auftrittst, wenn du die Spielregeln eines guten Smalltalks beherrschst. Wer nicht lange über das, wie geht das nochmal richtig, nachdenken muss, der kann sich ganz lässig und locker um das Wofür kümmern. In der Praxis, wer Tischsitten beherrscht, kann sich auf das Gespräch und sein Gegenüber konzentrieren, anstatt die Zinken einer Gabel zu zählen, um die richtige für den Salat zu erwischen. Du bist schließlich Botschafter einer Marke, der des Unternehmens oder der deines eigenen Business, deines eigenen Brands. Und weil Geschäfte heute immer noch zwischen Menschen gemacht werden, sind Tugenden wie Respekt, Höflichkeit, Wertschätzung und Rücksichtnahme im Umgang miteinander immer noch die wichtigste Zutat für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. Ich drücke das am liebsten so aus. In meinem Knigge-Seminar oder in meinem Personal Brand Coaching machst du dich auf den Weg, der Mensch zu sein, dem du selbst gern begegnen würdest. Und ich begleite dich dabei. Wenn du jetzt Lust bekommen hast auf das Thema, dann folge mir auf Instagram, vernetz dich mit mir bei LinkedIn, hör dir meine anderen Podcast-Folgen an oder mach was ganz Verrücktes, schreib mir. Ich hoffe sehr, dass ich in dieser Folge ein wenig über das antiquierte Image von Knigge-Seminaren aufklären konnte und dass du jetzt ein besseres Bild davon hast, was Anstand alles für dich und deinen persönlichen Erfolg tun kann. Danke fürs Zuhören und bleib anständig.